Ich merke, dass ich älter werde, Anna, weil man kennt ja die Situation, du sitzt irgendwie mit deinem Partner oder deiner Partnerin auf der Couch und dann hast du da Netflix, das Grid. Und dann
was gucken wir jetzt? Ich hasse das, weil also bei uns ist es auch ganz oft wirklich, gegensätzlicher können die Vorstellungen nicht sein. Alles, was ich mag, mag er nicht.
Das ist bei uns genauso. Das ist furchtbar. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Und es läuft dann meistens auf zwei Dinge hinaus. Okay. Entweder
Trennung. Scheidung.
Entweder wir schauen getrennt Sachen.
Ja.
Geht jeder an sein iPad und dann liegt man nebeneinander.
Ich gehe schon mal ins Bett.
Ja, genau.
Und hol mein Laptop.
Guck du dein Ding.
Mach du hier auf dem Fernseher schön. Du darfst sogar den Fernseher haben. Ich nehme Laptop. Tschüss.
Und das andere Ding, was mir hier als cooler Typ so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass es inzwischen immer öfter so ist, dass wir dann lineares Fernsehen schauen.
Und
dann
so, mein Gott.
So, was läuft denn heute im perfekten Dinner? Tüll und Tränen, was ist denn da heute los?
Geil.
So.
Boah, darf ich mal abends bei euch vorbeikommen, wenn das ist. Ich liebe das. Aber es ist bei mir genau das. Bei mir ist mittlerweile ist es noch perverser. Also am liebsten gucke ich auch Fernsehen während dem Essen. Also meistens machen wir uns das Geiles zu essen. Irgendwie. Ja. Und dann vom Fernseher. Und dann sage ich, heute habe ich Lust auf eine so Fernsehshow. Und nicht selten landet man dann wirklich bei so einer ARD.
Klein gegen groß.
Kaipflaume mal wieder. Ja, einfach
dein Krafttier.
Mein Go-To, mein Krafttier, mein Go-To-Moderator, wenn es schnell gehen muss. Und ich einfach gute Energie brauche. Kaipflaume. Klein gegen groß, auf los geht's los. Sag ich dann immer, zack, Fernseher an.
Ich schaue ja erschreckend viel Markus Lanz. Ich kann nicht sagen, wie viel Markus Lanz.
Ich auch, aber ich guck's auch. Ich guck's manchmal sogar beim Mittagessen.
Ich sitze im Auto und mache mir das Podcast an.
Auch nicht schlecht. Wow, okay, also jetzt langsam kommen wir aber hier auf
es
die ganz...
düster.
In die ganz darken Sides.
Ja, in den letzten Folgen war Sascha Lobo da. Es ging um die Kriminalitätsstatistik und dann sagt Sascha Lobo so... Also ich will es jetzt ja nicht vergleichen, aber wenn irgendwie junge Menschen keinen Internetempfang haben, dann können die ja auch schon ganz schön sauer werden. Das ist das Absurdeste, was ich jetzt gehört habe. Aber das kriegst du halt nur bei Lanz. So.
Ja. Einfach herrlich. Und Lanz macht dann irgendwie so, klatscht es hier auf den Oberschenkel und lacht so richtig herzlich darüber.
Ja.
Ach ja, der ist auch irgendwie wholesome. So, was sind eure Guilty Pleasures im linearen Fernsehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn mindestens 10 Leute schreiben, wer weiß denn sowas? Dann bewerben wir uns nochmal und nochmal. We make it happen.
Wir könnten mal so einen Reaction-Stream machen, wo wir einfach so Shows schauen und dann auf Stopp drücken, einfach so reagieren oder auf Twitch.
Ey, warum machen wir das nicht? Warum machen wir das nicht auch einfach als Podcast? Langweiliges deutsches lineares Fernsehen gucken und darüber reden. Es gibt Podcasts über so coole, weißt du, so Trash-TV-Formate oder so, die halt wirklich coole Leute gucken. Wir machen das dann aber über...
wer weiß Deutschlands schönste Bahnstrecken.
Wir machen es einfach über Boomer TV. Über Hirschhausens Reise durch den Körper. Geil.
Die Lieblingsdialekte der Deutschen im Hessischen Rundfunk.
Aber das ist auch so lustig.
Da bin ich einfach dabei.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer. Und schon war der Brudi von ein Terrorist. Verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Ruf hier darin gewöhnt, das nominiert. Es ist absurd, doch Darin gefällt das. Darin gefällt das. Mit Anna und Christian. Darin gefällt das.
Herzlich willkommen zu Darwin gefällt das. Wir sind Christian Alt und Anna Bühler und erzählen euch verrückte Geschichten der Menschheitsgeschichte. Christian, an was denkst du, wenn du an so richtig große Scams denkst? Du darfst international denken, du darfst deutschlandweit denken.
Wirecard.
Oh, das ist gut. Da habe ich gar nicht dran gedacht in der Vorbereitung. Das ist ein guter Scam.
Ja.
Ja, der war schon absurd. Ich erzähle dir heute die Geschichte von einem der außergewöhnlichsten und auch umstrittensten Experimente aus der Welt der Psychologie. Und vor allem auch die Geschichte, wie dieses Experiment nach 50 Jahren so richtig aufgeflogen ist.
Oh.
Ich erzähle dir die Geschichte vom Rosenhan-Experiment. Okay, also unsere Geschichte, die beginnt in California an der Stanford University und zwar in den 70er Jahren. Und du kannst jetzt wirklich alle Klischees, die du über Kalifornien 70er hast.
Ich sehe den VW-Bus, aus dem es rausgequarzt wird mit Huberts.
Huberts, all over. Ja. Genau, was noch?
Schlaghosen. Runde Sonnenbrillen.
Ja, lange Haare, keine Ahnung, Hippies, die über den Campus latschen. Barfuß oder Sandalen.
Ja.
Also, die 70er sind auf jeden Fall eine Mischung aus chaotisch politischer als das Jahrzehnt davor, gesellschaftlich auf jeden Fall aufwühlend. Und mittendrin, auch an dieser Stanford University, ist Harry Lando.
Mein Name ist Harry Lando. Ich habe in Psychologie promoviert und war 16 Jahre lang Professor für Psychologie an der Iowa State University. Dann bin ich 1988 an die Universität von Minnesota gewechselt, als Professor für Epidemiologie.
Wie cool, dass wir den haben.
Ja, genau. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Protagonist in dieser Geschichte. Spielt auch eine wichtige Rolle für den Nachgang dieses Experiments. Wir müssen uns vorstellen, Harry Lando ist so Mitte 20 in den 70er Jahren, ist Student in Stanford, der macht gerade seinen Doktor. Aber man muss auch sagen, und wahrscheinlich gibt es viele von uns, die das nachvollziehen können, Anfang 20, Mitte 20 ist schon so eine anstrengende Zeit, wo man nicht so genau weiß, okay, wo will ich hin, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ist das, was ich hier gerade mache, das Richtige? Und auch Harry Lando hat nicht die beste Zeit seines Lebens.
Es war jetzt nicht wirklich großartig und ich war kein besonders glücklicher Student. Um ganz offen und ehrlich zu sein, war ich zu diesem Zeitpunkt auch unglücklich verheiratet. Es war also nicht die beste Zeit in meinem Leben.
Immerhin, eine Sache macht ihm richtig Bock, nämlich sein Psychologiestudium. Das ist halt spannend, er liebt dieses Fach und es lenkt ihn auch gut ab. So. Und er hat auch einen coolen Doktorvater. Also sein Doktorvater ist so einer der Professoren, den die Studis irgendwie so richtig mögen. Ich stelle ihn dir später nochmal genauer vor, aber der gibt ihm in dem Moment schon irgendwie so einen gewissen Halt, sag ich mal. Dieses Fach, die Psychologie, ist damals in den 70ern auch echt in Bewegung. Also das ist ein Forschungsfeld, in dem ganz, ganz viel Neues entdeckt wird, wo auch wirklich viel hinterfragt wird, was man in der Vergangenheit richtig oder falsch gemacht hat. Eine Wissenschaft, die einfach in den 70ern richtig Aufschwung hat. Und die Frage ist natürlich irgendwie so, okay, warum ist das so? Ne? Warum wird in den 70ern in der Psychologie so viel geforscht und so viel auch noch unschlüssig in dieser Wissenschaft? Ich habe ja gesagt, ne, die Zeit, die 70er, die sind super herausfordernd, was sich auch auf die Psyche der Menschen schon niederschlägt. Also es macht sich echt bemerkbar. Gerade das Thema Vietnamkrieg ist für viele wirklich was, was belastend ist, traumatisierend ist natürlich auch für diejenigen, die da wirklich kämpfen mussten. Deswegen ist es schon so, dass der öffentliche Diskurs sich ganz, ganz viel darum dreht, so um die Frage, wie hilft man psychisch kranken Menschen richtig? So. Das ist bis dahin wirklich eine Frage, die man noch nicht so richtig geklärt hatte. Also angefangen bei der Diagnose, so, ne? Also wann erkläre ich jemanden für krank? Gibt es da irgendwie einheitliche Regeln? So? Ja. Gibt es da ein Diagnosemuster oder so? Keine Ahnung, wie man es nennt. Und dann eben anschließend da die Frage, okay, wie behandelt man diese Personen dann richtig, die krank sind?
Was ich so ein bisschen weiß, ist, dass es ja, also es ist ja zum Glück heute nicht mehr so, aber dass damals, so 50er, 60er, auch so einfach so Elektroschocktherapien einfach so eingesetzt wurden, wo einfach so man nicht genau wusste, was stimmt mit dieser Person nicht. Okay, lass einfach mal versuchen, was so rumkommt, ne?
Ich glaube, das ist wirklich genau dieses mal versuchen, was man so machen könnte. Was ich auch ganz viel in der Recherche gelesen habe oder was ganz oft so das Muster ist, dass sowas dann auch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen passiert. Mhm. Es gibt auch eine sehr, sehr interessante Beobachtung von einer Journalistin, Nellie Bly heißt die. Hast du bestimmt schon mal von gehört, weil unter JournalistInnen kennt man wahrscheinlich diese Nellie Bly-Geschichte, ist so einer der ersten, wie heißt er bei uns, die sich so undercover halt reingeschlichen hat in Dinge.
Du meinst Wallraff?
Genau.
Sie hat gewallrafft.
Sie hat gewallrafft, ohne zu wissen, dass es das gibt. Die hat sich Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel mal in der Psychiatrie
reingeschlichen. Genau. Und hat geschaut und so.
Da hat die den Schnauzer dran. Genau, und dann hat die halt festgestellt, dass im Burger King die Arbeitsbedingungen echt schlecht sind.
Ja, und dass die Mayo gar nicht vegan ist und so.
Das haben wir alles Nellie Bly zu verdanken. Also das war eine ihrer Stories. Und die andere Story war, dass die sich tatsächlich mal hat einweisen lassen in eine der umstrittensten, mit dem schlechtesten Ruf versehenen Kliniken in New York, wo sie dann wirklich über katastrophale Bedingungen berichtet hat, wie es in diesem Krankenhaus zuging, wie mit Menschen umgegangen wurde, die psychisch krank sind.
Also die hat sich selbst einweisen lassen, ist hinter die Mauern praktisch gekommen, um einfach mal da reinzuschauen.
Ich glaube, damals war es noch relativ leicht, in so Kliniken reinzukommen. Ich habe gelesen, man wurde für absurdeste Dinge irgendwie eingewiesen. Irgendwie
also 19. Jahrhundert.
19. Okay, Jahrhundert. Ja. Also tatsächlich gibt es auch ganz häufig Fälle von Ehemännern, die keinen Bock mehr auf ihre Frauen hatten, die dann gesagt haben, meine Frau ist verrückt. Zack, wurde die eingesperrt. Ich glaube wirklich, gerade Frauen hatten es da schwer. Es ist ganz, 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 ganz schlimme Geschichten. Es ist besser in den 70ern, aber es ist immer noch eine schlimme Situation in den 1970ern. Also es ist immer noch so, dass man sagt, es fühlt sich wie ein Gefängnis häufig an für die Leute, die da sind. Die Kliniken sind auch überfüllt. Also das ist wirklich dieses Bild, was man denkt, das ist ein Klischee von großen Räumen, in denen ein Bett neben dem anderen steht. So, wie willst du da gesund werden? Und zudem ist es in den 1970ern auch noch so, dass die Diagnosen so ein bisschen random sind. Also ganz, ganz viele Fehldiagnosen werden geliefert. Es gibt so eine Zahl, dass nur in unter 50% der Fälle sich die behandelnden medizinischen Fachpersonen über die Diagnose einig sind. Also das ist es, was ich vorhin meinte, dass man kein so ein einheitliches Diagnosesystem hat.
Da gibt es auch heute dieses eine Buch.
ICD-10.
Genau.
Genau, ja, genau. So, das ist damals, da kommen wir nachher auch noch zu, ist so im Bearbeitungsmodus. Ich glaube, in den USA gibt es ein anderes Buch, aber mittlerweile sind die Diagnosen sehr, sehr ähnlich. Also wenn du in den USA eine gewisse Diagnose, meinetwegen Schizophrenie oder sowas hast, ja, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du in Europa dieselbe Diagnose kriegen wirst. Genau, in den 70ern ist es noch anders. Da ist, wie gesagt, das noch so ein bisschen wie so ein Würfelspiel so. Und in den USA, aber auch anderswo, werden Menschen, ja, die sich jetzt nicht ganz gesellschaftskonform, sage ich mal, verhalten, was auch immer das bedeutet, gerne einfach mal für Monate oder Jahre auch einfach in so Heilanstalten, in Anführungszeichen, gesperrt.
Hey, mein großes Gefühl ist einfach, also ich weiß, dass wir nicht in der besten Welt aller Zeiten leben, aber wenn ich sowas höre, es gibt mir auch öfter in diesem Podcast so, denke ich manchmal so, mein Gott, bin ich froh, einfach im Jahr 2024 zu leben.
Voll.
Aber weil bestimmte Sachen sind wir einfach gesellschaftlich weitergekommen. An sowas siehst du einfach, okay, wenn sich Menschen zusammenreißen und mal wirklich was bewegen wollen, dann geht das auch. Und dann kommen wir auch mal in echt eine Ecke weiter.
Ja, und wir haben auch so ein paar so Standards, wo man sagen würde, das kann man machen, das kann man nicht machen.
Genau.
Auch nochmal eine kurze kleine Randgeschichte. Ich habe für diese Folge, weil es ja ein Experiment aus der Psychologie ist, habe ich mal geguckt, okay, was für andere interessante Experimente aus der Psychologie gibt's. Da bin ich auf ein voll absurdes Experiment gestoßen, auch glaube ich 70er oder 80er. Das heißt Robber's Cave Experiment. Mhm. Da ging es darum zu erforschen, wie Gruppen von Menschen in Konflikte geraten und warum. Und was man gemacht hat, und das ist komplett krass, und zum Glück heute würde man sagen, never ever würde man das moralisch noch zulassen. Man hat zwei Gruppen von 12-jährigen Jungs, sehr, sehr homogene Gruppen, Kinder, in ein Jugendcamp gesperrt, also in so ein Sommercamp. Die waren quasi irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr wo, in einem Wald über die Sommerferien und hatten dort zwei Blockhütten. Und dann hat man die gegeneinander angestachelt mit zum Beispiel Sportwettbewerben und so. Und sehr, sehr schnell haben diese beiden Gruppen von Jungs haben angefangen, sich tatsächlich anzugreifen, haben das gegnerische Häuschen ausgeraubt, haben irgendwas angezündet von den anderen und so. Also so richtig sind sie aufeinander losgegangen. Man hat das einfach gemacht, indem man, ich glaube, so 20, 12-Jährige oder so in den Sommerferien ohne deren Zustimmung, ohne deren Wissen beobachtet hat und nicht mal die Eltern wussten Bescheid. Und die waren Teil einer groß angelegten Studie über dieses Verhalten. Diese Teilnehmer haben das zum Teil erst 50, 60 Jahre später erfahren, dass die Teil dieser Studie waren. Das heißt, als die Studie fertig war und die aus dem Sommercamp entlassen wurden, wo die sich zum Teil fast die Köpfe eingeschlagen haben, wurde ihnen danach nicht gesagt, hey, das war jetzt eine besondere Situation, pass auf, das und das haben wir mit euch gemacht. Nothing. Auch die Eltern wissen es nicht. Die Eltern sind zum Teil schon tot gewesen, als es rauskam.
Krass.
Also komplett Psycho.
Krass.
Und da dachte ich auch wieder, gut, dass wir 2024 leben, wo sowas eigentlich, also hoffentlich, zumindest wenn es wirklich eine ernstzunehmende Studie ist, nicht passieren könnte. Wir kommen zurück, ich fasse nochmal zusammen. Die 70er, es sind schwierige Zustände in den amerikanischen psychiatrischen Kliniken. Die Geschichte der USA ist da auch irgendwie, wie gesagt, ein bisschen traurig und trägt dazu bei, dass sich diese Situation nicht maßgeblich verbessert hat. Eine Sache, die sich zwar getan hat, ist 1946 passiert. Da hat die USA den US Mental Health Act rausgebracht, der im Grunde eine Verbesserung der Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten von psychisch kranken Menschen versprochen hatte. Hintergrund war natürlich, dass irgendwie der Zweite Weltkrieg vorbei war und auch viele eben amerikanische Soldaten traumatisiert waren und man wollte diesen Leuten helfen. Natürlich irgendwie Kriegsveteranen haben in den USA eine ganz, ganz besondere Stellung und deswegen sollte denen irgendwie geholfen werden und so wurde dann eben so ein Gesetz erlassen, in dem verankert wurde, dass da jetzt wirklich geforscht wird und dass da wirklich mal Fortschritt passiert. Und eine Sache, die man tatsächlich dieser Forschung zu verdanken hat, sind Medikamente. Also im Grunde war es dann so ein bisschen das Versprechen, so jetzt haben wir Pillen dagegen und jetzt geht es den Leuten wieder gut. Ja, Psychopharmaka helfen auf jeden Fall, klar, aber dass das nicht das Einzige ist, was man Leuten geben sollte, die psychisch krank ist, ist glaube ich mittlerweile auch klar. So, aber das ist immerhin eine Entwicklung, die sich da getan hat. Aber trotz dieser medizinischen Weiterentwicklung und trotz der Forschung, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht werden, haben die Kliniken einfach einen schlechten Ruf weiterhin. Und das ist einfach immer noch die Situation Ende der 60er, Anfang der 70er. Das heißt aber auch, die Gesellschaft und auch die Popkultur hat so eine, wirklich so eine Ablehnung gegen psychiatrische Kliniken. Und ein Film oder ein Buch, das wir alle kennen, hat dann natürlich zu beigetragen.
Einer flog übers Kuckucksnest.
Ganz genau. Also das ist wirklich so, ich glaube, wenn du fragst, was ist deine Klischeevorstellung von psychiatrischer Anstalt oder psychiatrischer Klinik, denken alle an diesen Film mit Jack Nicholson. Genau, und das ist im Grunde auch so die öffentliche Wahrnehmung oder so. Ja, so stellen sich AmerikanerInnen damals das Leben in einer Psychiatrie vor.
So habe ich mir auch ganz lange das Leben in Psychiatrien vorgestellt.
Ja.
Für mich war da auch das Buch von Kurt Krömer tatsächlich irgendwie so ein kleiner Eye-Opener, wo er einfach so gesagt hat, hey, ich war krank, ich war depressiv und so sah da mein Alltag aus in der Klinik, wo ich dachte, okay.
Ist gar nicht so, dass man ans Bett geschnallt wird.
Jetzt nicht die Bett geschnallt, aber bin da einfach so
froh. Dass es traurige Orte sind, denkt man sich vielleicht eher. Ne?
Genau, ja, und nicht Orte der Heilung.
Ja, stimmt. Damals eben in den 60ern nicht so. Und das ist eben die Welt, in der Harry Lando, jetzt komme ich mal zurück zu unserem Protagonisten vom Anfang, dieser Student aus Stanford, das ist die Welt, der er auch wissenschaftlicher eigentlich ausgesetzt ist in seinem Fach, ne, die Psychologie. Und ich habe ja schon erwähnt, er hat einen sehr spannenden Doktorvater, der auch super up-to-date ist, was so Forschungstopics angeht. Harry Landos Professor heißt David Rosenhan. David Rosenhan ist Jahrgang 1929, der hat schon ganz viele verschiedene Sachen studiert, der hat irgendwie auch unter anderem Jura gemacht und sonst was. Also der ist so ein Typ, der sich für ganz viele Sachen interessiert, aber das dann auch total durchzieht. Also ist eben jetzt Professor an der Uni Stanford für Psychologie, besonderer Professor. Charming, scheint aber auch so ein bisschen out of the box zu denken. Also er ist wirklich beliebt bei den Studierenden. Und ist auch nicht so einer, der so, ja, hier ist das Kleinkarierte, so funktioniert wissenschaftliches Arbeiten, bla bla. Der ist halt so, okay, wir können auch mal anders denken, lass uns mal ein bisschen kreativer werden, irgendwie so.
Ja.
Das macht ihn beliebt und Harry Lando arbeitet wirklich eng mit ihm zusammen als Doktorvater.
Ich war Doktorand in Stanford, da war ich 24 Jahre alt. Für mich ist es immer noch erstaunlich, dass wir auch heute, mehr als 50 Jahre später, immer noch über diese Studie sprechen.
This study. Jetzt komme ich zu der Studie, die wirklich das ist, was alles verändert. In der Forschung setzt sie neue Maßstäbe in der Psychologie, vor allem im Umgang mit psychischen Kliniken. Aber sie ist eben auch eine der umstrittensten Studien aus der Geschichte der Psychologie. Und erst vor 4 Jahren hat diese Studie nochmal zu einem richtig, richtig fetten Eklat geführt. Also lass mal gucken, wie es zu dieser Studie kam, ne? Worum geht's da? Es ist das Jahr 1970 und gerade läuft so ein Seminar von David Rosenhan, also diesem Professor, von dem wir gehört haben. Harry Lando, unser Student, ist auch dabei. Und in diesem Seminar erzählt Professor David Rosenhan dann so seinen Studierenden von einer Idee, die er mal hatte. Ich stelle mir es dann schon so ein bisschen so, wie heißt der Film mit Robin Williams, wo er so ein cooler Professor ist, der so voll nah an den Schülern dran ist und so.
Oh, Captain, my Captain.
Genau, Captain, my Captain. So, glaube ich, so, das ist der Vibe, der gerade in diesem Klassenzimmer irgendwie herrscht. Ja, vor einem Jahr hätte er so eine verrückte Idee gehabt, die möchte er jetzt mal hier mit den ganzen Studis teilen. Und Harry Lando ist ganz Ohr.
Ich habe an einem Seminar von ihm teilgenommen, in dem er über die Studie gesprochen hat und er uns ermutigt hat, daran teilzunehmen. So kam ich dann auf die Idee, mich damit zu befassen.
Die Idee, die Rosenhan seiner Klasse da vorstellt, ist folgende. Also stellt mal vor, wir würden nicht mal nur hier so Theorie machen in unserem Studium, sondern mal wirklich so in die Praxis eintauchen. Und damit meine ich, wirklich erleben, was Kranke von gesunden Menschen unterscheidet. Also nicht nur theoretisch überprüfen, ob psychisch kranke Menschen in Kliniken angemessen behandelt werden und auch diagnostiziert werden, sondern wirklich reingehen, selber in die Kliniken gehen. Und zwar, indem wir uns einweisen lassen, indem wir so tun, als seien wir psychisch krank. So, und wer ist dabei? So. Und tatsächlich sagt Harry Lando unter anderem, klar, geile Idee. Also Harry Lando muss man wirklich sagen, ich habe es ja schon erzählt, ne? Deswegen habe ich es auch erwähnt, ihm ging es damals irgendwie jetzt nicht so besonders gut. Er hatte eben persönlich irgendwie so ein paar Issues und ist dann, glaube ich, froh, irgendwas zu haben, was ihn so entzündet, wo er so sagt, so, hey, das ist irgendwie cool, da mache ich jetzt mit, das ist eine geile Mission. So.
Aber eine frische Idee, ja.
Ja,
voll,
so, ne? Voll, genau. Und der findet diesen Rosenhan irgendwie cool, seinen Professor, und denkt so, ja, hey, warum nicht mal sowas machen? Das ist neu, das haben wir noch nie in unserem Fach so gemacht. Also entscheidet er sich tatsächlich auch, mitzumachen, Harry Lando. Rosenhan findet aber auch noch 6 weitere Leute, die Lust haben, an seiner verrückten Idee teilzunehmen. Unter anderem ein anderer Psychologe, eine Künstlerin, eine Hausfrau und mehrere Ärzte. Also eine wirklich relativ bunte Truppe. Rosenhan selbst möchte auch mitmachen. Und so sollen sie für das Experiment so Pseudopatienten werden. Der Plan ist also jetzt, 8 gesunde Leute spielen krank. Sie gehen zu verschiedenen Kliniken.
Ja, das passiert bei mir auch, wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten oder so.
Ja, genau. Ja. Du bist auch Teil einer großen Studie.
Ja. Das ist so, das ist Freitag?
Bauchweh. Ja. Diese Leute, die lassen sich in 5 verschiedenen Bundesstaaten in ganz unterschiedlichen Einrichtungen immer unter falschem Namen einweisen, indem sie, das ist jetzt so die Guidance, die Rosenhan gibt, so wahnhaftes Verhalten vorspielen. Und sobald sie drin sind, sollen sie sich ganz normal benehmen, also nicht mehr dieses Verhalten vortäuschen und plötzlich auch sagen, sie seien wieder gesund und sie wollen raus. Zum Beispiel, wenn ihnen Pillen gegeben werden, dann sollen sie die irgendwie so unter der Zunge lagern oder so. Das zeigt er denen dann und die dann ausspucken, sobald es geht. Ja, bisschen risky, finde ich.
Ja.
Aber hat anscheinend, sagt Rosenhan, geklappt. Aber trotzdem müssen wir ja noch wissen, also es soll ja auch irgendwie, wenn es eine wissenschaftliche Studie ist, muss man auch mal gucken, dass irgendwie alles einigermaßen gleich ist. Das heißt, die Leute sollen auch wirklich das gleiche Verhalten an den Tag legen. Und Rosenhan sagt, okay, alles, was ihr machen sollt, ist, dass ihr sagen sollt, ihr hört Stimmen und diese Stimmen sollen sagen,
Schlag, leer, hohl. Das war's dann auch schon mit dem Briefing, was irgendwie schon erstaunlich ist, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ich sag's nochmal, thud, empty, hollow, also Schlag, leer, hohl.
Aha.
Hat das irgendwas zu bedeuten? Nein, einfach gar nicht.
Okay.
Also komplett random, gar keinen Sinn, gar keinen Zusammenhang. Aber das soll irgendwie dann den Leuten der Psychiatrie irgendwie sagen, okay, der hat hier eine existenzielle Psychose. Das soll das Best-Case-Szenario der Diagnose sein. Und eben zu einer Einweisung führen. Gut, also jetzt sind wir alle gebrieft.
Cool.
Das sollte reichen. Dann legen wir mal los. Am 24. November 1969 macht sich Harry Lando also auf den Weg in die Klinik. Er steigt tatsächlich einfach in den Bus. Weil er sagt, er ist armer Student. Fahre ich jetzt mit dem Bus und er fährt zu einer Klinik in San Francisco. Auf dem Weg ist er natürlich ziemlich nervös, weil geht halt so durch den Kopf, okay, wird das klappen?
Ja.
Thought empty hollow, okay. Werden die mir das abkaufen? Er denkt sich auch so, safe nicht. Ja, ne? Die werden sagen, ja, tschüss, was soll das jetzt? Harry Lando steht also vor diesem Krankenhaus, spaziert rein, sagt, er hört Stimmen. Thought empty hollow. Ein Psychiater befragt ihn dann eine halbe Stunde und dann ist er drin.
Oh ja, das war ja einfach.
Das war genau wie Boris Becker damals. Das ist ja einfach. Bin ich schon drin. Und laut der Aufzeichnungen von David Rosenhan soll es bei ihm selber und auch bei diesen ganzen 7 anderen, also insgesamt waren es ja 8, bei den allen 8 PseudopatientInnen genauso abgelaufen sein. Alle sind in unterschiedliche Krankenhäuser über die USA verteilt aufgenommen worden mit genau diesem Verhalten. Und fast alle kriegen die Diagnose Schizophrenie. Nur einer tanzt da irgendwie aus der Reihe, laut Rosenhans Aufzeichnung, der irgendwas mit, ich glaube, einer Depression oder sowas diagnostiziert bekommt. Ja, in der Klinik dann verhalten sich, wie gesagt, alle TeilnehmerInnen der Studie plötzlich wieder unauffällig und sagen eben, die Stimmen seien weg und so, um dann zu gucken, was das Klinikpersonal macht und wie es mit ihnen umgeht. Harry Lando nochmal.
So ziemlich alles, was ich gemacht habe, wurde im Hinblick auf die Diagnose interpretiert. Also Verhaltensweisen, die normalerweise gar nicht aufgefallen wären, wie zum Beispiel meine ausführlichen Notizen, die wurden als eine Art Konfrontation mit der Realität interpretiert.
Also die große Frage, die bei dieser Studie zugrunde liegt, ist, worauf fußen die Diagnosen bei medizinischem Fachpersonal, bei ÄrztInnen? Also ab wann gilt man sozusagen als krank und wann auch wieder als gesund oder in Remission? Also Krankheit ist gerade still, nicht ausgeprägt oder so. Das soll eben mit dieser Studie rausgefunden werden. Harry Lando, der wird nach 19 Tagen aus der Klinik entlassen. Nach 19 Tagen, wo er sich im Grunde wieder verhält wie vorher, also wie Harry Lando sich immer verhält. Und alles, was er erlebt, notiert er. Diese Ergebnisse, also seine Ergebnisse und die aller anderen Pseudopatientinnen, sollen dann eben in einer Studie von Rosenhan festgehalten werden und ausgewertet werden.
Kommen die anderen auch so schnell raus?
Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, sogar die durchschnittliche Verweildauer der PatientInnen.
Weil es ist ja mein Albtraum. Du gehst mit so einem...
Kommst nicht mehr raus. Ja, ja. Doch, zum Glück irgendwie scheint es laut Rosenhan so zu klappen.
Okay.
Also das ist das, was er in seiner Studie dann eben schreibt. 1972 wird die veröffentlicht. Diese Studie heißt On Being Sane in Insane Places. Ist auch natürlich,
super Titel.
Es ist natürlich auch genau sehr fakttascherisch.
Ja.
Die wird im renommierten Journal Science veröffentlicht, also so das Wissenschaftsmagazin schlechthin. Rosenhan schreibt darin, und ich mache jetzt schon das Fazit dieser Studie, weil die ist jetzt nicht so aufgebaut wie sonst so ein Abstract, was man kennt, wo man erstmal, wo die Methodik beschrieben wird, ja, und die Frage und so weiter, der macht das irgendwie anscheinend ein bisschen anders, weshalb viele...
Der ist ein unkonventioneller Barfußtyp einfach, der genau macht das anders.
Ja, und der wissenschaftlichen Welt gefällt das natürlich gar nicht.
Ja.
Aber egal, denn sein Fazit ist so bahnbrechend, dass trotzdem wirklich viele, also wenn nicht alle, natürlich in seinem Fach darauf aufmerksam werden. Sein Fazit ist, und das jetzt zum ersten Mal eben mit in Anführungszeichen wissenschaftlichem Beweis, Psychiatrie sei riesengroßer Quatsch, schreibt er im Grunde. Das Fachpersonal ist im Grunde gar nicht in der Lage, psychisch kranke Menschen von psychisch nicht kranken Menschen zu unterscheiden. Du kannst ihnen das komplett vorgaukeln. How would they know? Und das ist natürlich ein krasses Ergebnis. Also das schlägt ein, weil das stellt ja alles in Frage. Das stellt in Frage, wie man arbeitet in diesem Bereich. Das stellt in Frage, wie man die Leute behandelt. Das stellt überhaupt die Existenz von diesen Kliniken in Frage.
Ja.
Und damit wird Rosenhan über Nacht zum Star, wohl umstrittener Star natürlich, weil es natürlich auch nicht jeder hören will.
The Bad Boy.
Ja, so ein kleiner Psycho-Bad Boy. Aber natürlich irgendwie, man muss sich mit dieser Studie auseinandersetzen, ja, wenn du in diesem Fach arbeitest. Also es ist ja auch so, dass Leute das vielleicht gerne hören wollen oder ich glaube, wenn du zumindest eine Einstellung hast, wenn ich jetzt ein ganz normaler Typ bin, in den 70ern lebe und eben das denke, was alle denken, nämlich, ah ja, in Psychiatrien sieht es aus wie bei einer Flug übers Kuckucksnest, ja, dann lese ich diese Studie, bin in meiner Meinung nochmal bestärkt, dann werde ich natürlich da total dran festhalten und das, ja, natürlich glauben so. Und so geht es natürlich vielen. Also Vorurteile, die es eh schon gibt, werden mit dieser Studie nochmal bestärkt. Und ja, es scheint sich im Grunde zu bestätigen, in einer psychiatrischen Anstalt werden die PatientInnen nicht mehr so als Menschen wahrgenommen. Und es ist unmöglich zu unterscheiden oder zu sagen, wer wirklich schlimm krank ist und wie man die Leute dann behandelt.
Ich habe ja so ein bisschen Sympathie mit David Rosenhan. Ich finde es eigentlich echt cool. Das ist eine coole Idee.
Ach so, ja?
Ja, ich finde es eine coole Idee. Ich finde die Umsetzung, ja, auch cool.
Aber also, ich finde, er schadet in dem Sinn ja jetzt erstmal niemandem, ja, damit, dass er sich einschleicht, so, ja, oder? Oder übersehe ich was?
Nee, also er legt was offen. Ich finde es einen investigativen Ansatz. Natürlich, ja. Also es ist auch irgendwie ist ein bisschen wild.
Ja,
so,
ich glaube, man kann es nicht sagen als wissenschaftliche Studie, genau, sozusagen, weil es ist halt so random.
So einfach eine coole Story dann auch, ja, irgendwie, ne? So, ja.
Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar so Anekdoten, die Rosenhan oder PseudopatientInnen, mit denen er gearbeitet hat, erlebt haben wollen. Also laut Rosenhan habe es tatsächlich grobe Misshandlungen gegeben. Einmal will er selber gesehen haben, wie ein Patient zu einer Pflegekraft irgendwie sagt, hey, ich mag dich. Und die Pflegekraft soll diesen Patienten dann einfach zusammengeschlagen haben. Das berichtet er. Er berichtet davon, dass Patienten beleidigt werden und erzählt seinen Studierenden zum Beispiel auch von einem sehr, sehr bizarren Vorfall, den eine der Pseudopatientinnen gehabt haben soll.
Die Klinik hatte ein Original von Picasso im Aufenthaltsraum. Und eines Nachts kam ein Patient herunter und hat das Gemälde verunstaltet. Die haben die Rechnung dann aber einfach an die Familie geschickt.
Okay, also meine Frage ist, warum hängt ein Original Picasso im Aufenthaltsraum in einer psychiatrischen Klinik? Das wäre meine erste Frage. Es gibt wunderschöne Bilder bei IKEA. So Boote auf dem, ja, Meer. Oder so ein Delfin.
Oder so, was in jeder Arztpraxis hängt, so Keith Haring.
Weißt du? Praxis hängt ein Bild von einem See, wo so ein Stein ist. Ja. Also so ein Stein, ja, ja, in einem, ja, See, in so einer Brandung.
Ja.
Ey, Kunst, mach mal einen Instagram-Account über Kunst in Arztpraxen.
Das ist eine super Idee. Es ist eine super Idee.
Ja.
Vielleicht, Davini ist da draußen, wenn ihr jetzt irgendwie im Wartezimmer seid, oh, oder so und diesen Podcast hört, oh, könnt ihr uns vielleicht Kunst schicken, ja, aus der Arztpraxis,
ja,
die einfach ein bisschen wack ist. Und dann posten wir das bei uns.
Ich war mal eine Zeit lang bei einem Arzt, wo der Fotografien von seinem Sohn ausgestellt hat in seiner Arztpraxis. Und die waren auch so, das ist aber ein Schülerprojekt, oder? Das war auch nicht so schön. Ja, genau, das finde ich eine sehr gute Community-Aktion.
Finde ich super. Geil. Bitte geht nicht so weit wie David Rosenhan und, ja, lasst euch irgendwie ein.
Lasst euch Termine geben bei diversen Ärzten, nur um die Kunst zu fotografieren.
Nicht.
Kann ich, Entschuldigung, kann ich diesen Raum auch noch sehen? Ja, also okay, diese Picasso-Anekdote soll es gegeben haben. Komplett absurd. Harry Lando spricht aber auch anscheinend selbst mit einem anderen Pseudopatienten, der sich auch hat einweisen lassen. Der heißt Bill Underwood und der berichtet dem Folgendes.
Ich meine, man muss sich diese geschlossene Station mal vorstellen, mit circa 70 männlichen Patienten. Es ist düster, dunkel, das Essen ist fast ungenießbar, es gibt nur ein paar Bücher, es gibt einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ansonsten gibt es nichts wirklich zu tun. Man ist einfach eingesperrt. Diese Umgebung ist also nicht gerade hilfreich für eine mögliche Heilung.
Ja, das ist so ein bisschen die These, wenn du nicht vorher krank warst, dann bist du es, wenn du drin bist du ungefähr oder wenn du rauskommst. Diese Studie ist auf jeden Fall jetzt veröffentlicht. Der Artikel macht Rosenhan zu einer der berühmtesten Figuren in der Psychologie. Also sein Experiment wird anscheinend in über 80% aller akademischen Einführungen über die Psychologie referenziert. Krass. Am Ende. Er bekommt sogar eine Doppelprofessur in Stanford danach. Ist natürlich irgendwie andauernd irgendwie im Fokus der Öffentlichkeit, ist Experte für dies und das. Und die Studie sorgt eben für eine große gesellschaftliche Diskussion. Das heißt, die löst wirklich was los. Es werden tatsächlich im Anschluss Kliniken geschlossen. Hm. Manche werden anscheinend sogar abgerissen. Also es ist wirklich so, okay, we don't need this shit.
Krass.
Weg damit. Und das ist krass. Diese Studie beschleunigt wirklich so ein Umdenken in dieser ganzen Psychologiewelt, in der Community. Was du vorhin schon angesprochen hast, es gibt ja Diagnostikhandbücher. Diese Handbücher waren bis zu diesem Zeitpunkt eher dünn, eher ungenau, aber daran wird eben jetzt auch gearbeitet, nachdem gemerkt wird, okay, unsere Diagnosen sind irgendwie ein bisschen wie Givagi.
Ja, eigentlich ein ganz geiler Effekt.
Das ist wirklich, glaube ich, ein positiver Effekt, den man dieser Studie nicht absprechen kann. Ob es richtig ist, Kliniken abzureißen, weiß ich nicht.
Mhm.
Es gibt aber jetzt schon, wahrscheinlich natürlich auch, weil es so große Aufmerksamkeit auf sich zieht, viele Leute, die so ein bisschen vorsichtig sind um diesen Hype und diese Studie doch anzweifeln. Wenn du jetzt einen Wissenschaftler fragen würdest, einen Psychologen, und sagst, Rosenhan-Studie, was meinst du? Ich glaube, jeder ernstzunehmende Professor, Doktor, whatever, wird sagen, okay, das ist methodisch auf jeden Fall schon mal schlecht gewesen, also wissenschaftlich ganz, ganz dünn gearbeitet. Die Frage ist natürlich, reichen 8 Leute, um hier irgendwas hart zu kriegen? Hätte man nicht eher mindestens 30 Leute nehmen müssen oder sowas? Wie haben die ihre Daten aufgeschrieben? Ist das irgendwie in Muster zu bringen? Anscheinend ist es auch nämlich sehr dünn gewesen, was da irgendwie notiert wurde von den Leuten. Da wurde zum Beispiel sowas aufgeschrieben wie, wie viel FaceTime hatte ich mit Doktoren oder so? Wie viel therapeutische Sprechzeit hatte ich und so weiter? Was haben die zu mir gesagt? Eine Kritik, die immer wieder geäußert wird von Expertinnen, ist, dass diese Stimmen, also dieses Thought Empty Hollow, dass das komplett bescheuert ist, also dass es überhaupt keinen Sinn macht, weil jeder, der sich so ein bisschen mit Schizophrenie auseinandersetzt, weiß, dass es nicht sinnfreie, komplett zusammenhangslose Stimmen sind normalerweise, die psychisch Kranke hören, sondern dass die schon ganz oft irgendeinen Zusammenhang auf ein Innenleben, auf eine Emotion, ganz oft auch auf sich selbst gerichtet, also auf die Patienten selbst gerichtet Stimmen sind. Einfach 3 Worte aneinander zu reihen, macht einfach gar keinen Sinn. Einer dieser kritischen Stimmen ist Robert Spitzer, das ist ein Psychologe, hat nichts zu tun mit Manfred Spitzer, den man vielleicht in Deutschland kennt als... Ja.
Grüße gehen raus an Häselbrugger und
genau.
Thomas.
Genau, ist einfach ein Namensvetter, dieser Robert Spitzer. Der schreibt irgendwann diesem Rosenhan und sagt irgendwie in Briefen, ey, ist ja ganz interessant, aber schick mir doch mal ein paar Details zur Studie. Ich möchte bitte deine Aufzeichnungen sehen, wer alles dran teilgenommen hat. Und da sagt Rosenhan so, nee, die möchten jetzt alle irgendwie anonym bleiben, da kann ich dir nichts teilen. Außerdem bin ich eh gerade daran, ein Buch zu schreiben über diesen Fall. Dann kommt
gerade
das
alles. Schlecht, gerade ganz gerade schlecht.
Die Milch, die kocht da, bin dut. So ungefähr reagiert er, was natürlich schon so ein bisschen sass ist. Ja. Aber Robert Spitzer lässt es dann anscheinend irgendwie sein. Jedenfalls kommt Rosenhan damit nochmal durch und meint eben, ja, nee, ich schreibe da ja eh ein Buch drüber, warte nur mal ab. Dieses Buch erscheint nie. Nie.
Ah.
Und Harry Lando, also unser Teilnehmer, auch dem kommen so langsam Zweifel an dem Hype um seinen Doktorvater. Der hat so komische Gefühle.
Unmittelbar nach meiner Entlassung hat Rosenhan so getan, als sei er von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen total begeistert. Er hat von hunderten Dingen gesprochen, die wir noch gemeinsam machen würden. Aber das ist dann alles nicht passiert. Ich habe meinen Abschluss gemacht, Stanford verlassen und es gab keinen Kontakt mehr zu Rosenhan. Null. Und als der wissenschaftliche Artikel veröffentlicht wurde, habe ich erfahren, dass ich nur eine Fußnote war.
Also Harry Lando ist so ein bisschen verwirrt, weil Rosenhan erwähnt ihn nicht in seiner Studie. Also seine Ergebnisse werden da irgendwie nicht richtig abgebildet. Er ist nur tatsächlich eine Footnote. Also in so einer Fußnote erscheint er, da steht dann drin, ja, es gab einen Teilnehmer, aber seine Aufzeichnungen werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt, weil er habe sich nicht an die wissenschaftliche Methode des Experiments gehalten. Hintergrund ist, dass Harry Lando irgendwie ein, zwei Sachen in seiner Biografie erschummelt hatte, also einfach gefälscht hatte, wo er irgendwie gesagt hätte, seine Eltern seien verstorben oder sowas.
Also dahin gegangen ist.
Ja, genau, als er sich hat einweisen lassen. Ja. Und das wirft ihm Rosenhan jetzt vor, so, nee, das war nicht abgestimmt, das ist nicht wissenschaftlich.
Mhm.
Deswegen, ja, nee, den zählen wir nicht.
Du erzählst die Lügen, die wir ausgemacht haben.
Ja, genau. 1972 denkt Lando nicht sehr viel darüber nach, warum er jetzt nicht so richtig auftaucht in der Studie. Denkt halt so, ja, das ist ja mein Doktorvater, der wird seine Gründe gehabt haben. Vielleicht habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Okay, er nimmt es im Grunde so hin. Heute allerdings weiß Harry Lando ganz genau, warum David Rosenhan seinen Bericht von seinen 19 Tagen Klinik nicht berücksichtigt hat. Es hat einfach nicht in sein Bild gepasst.
Hm.
Ja? Weil jetzt kommen wir mal dazu, was Harry Lando im US Public Health Service Hospital in San Francisco wirklich erlebt hat.
Die Leute lachen oft, wenn ich das sage, aber das Leben in der Klinik hat mir viel mehr gegeben als der Alltag an der Universität.
Also ihm geht's dort besser als am Unicampus, als in seinem Leben bis dahin so zwischen nicht so gut funktionierender Ehe und Doktorarbeit schreiben. Er mochte es wirklich, Patient in dieser Psychiatrie zu sein. Und das liegt tatsächlich daran, wie dort mit ihm umgegangen wird. Also es gibt jeden Tag Gruppentherapie, erzählt er. Die Pfleger seien alle total nett zu ihm gewesen. Harry Lando freundet sich auch mit anderen PatientInnen an. Er verliebt sich sogar ein bisschen in eine Krankenschwester, schreibt er. Und er beschreibt es am Ende so, sein Fazit ist, er hat das Gefühl, hier wird Menschen wirklich geholfen.
Wir hatten wöchentliche Ausflüge. Einer dieser Ausflüge ging an den Strand. Da liege ich also an einem schönen Dezembertag und ich denke mir, das gefällt mir besser als das Schreiben von Arbeiten für die Universität.
Das ist geil, oder? Finde
ich auch geiler.
Ja, logisch.
Am Strand liegen, super.
Mega, viel besser. Aber warum sind denn diese Ergebnisse nicht im Artikel gelandet, ne? Ist denn Lando hier nur so ein Einzelfall und das ist halt, ja, der springt halt hier aus der Reihe? Oder gibt es vielleicht auch andere PseudopatientInnen, die positive Erlebnisse hatten? Oder, keine Ahnung, kann es sein, dass Rosenhan vielleicht ein bisschen gemuggelt hat? Was ist denn hier los? Springen wir mal ins Jahr 2019. Ich habe ja gesagt, es dauert lange, so krass, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Und das ist tatsächlich erst 2019 soweit. Auftritt Susannah Carlin, das ist eine amerikanische Wissenschaftsjournalistin. Und die veröffentlicht 2019 ein Buch, das heißt The Great Pretender. Und das ist ein Buch, der die Psychologie nochmal richtig durchrütteln wird. Also, sie hat ein persönliches Interesse an diesem Thema zu forschen. Sie selbst hat nämlich tatsächlich Ähnliches erlebt. Die wurde in eine Klinik eingewiesen, weil sie, ich glaube, so eine Art auch Stimmen gehört hat, so ein bisschen so wahnhafte Vorstellungen gehabt hat. Allerdings hat sich dann bei ihr zum Glück recht schnell herausgestellt, dass sie so eine Art Autoimmunkrankheit hat, die irgendwie gegen ihr Gehirn arbeitet. Zum Glück rechtzeitig wurde das erkannt, weil es ist dann manchmal auch nicht mehr irreversibel. Aber deswegen hat sie es im Grunde erlebt, das, was diesen Leuten in der Studie auch widerfahren ist. Und so ist sie eben auf diese Studie gekommen und recherchiert so ein bisschen zum Fall Rosenhan, weil sie ja auch eben Journalistin ist. Und sie macht was sehr, sehr eigentlich vermeintlich Einfaches, nämlich sie versucht, die PseudopatientInnen zu finden. Ganz leicht ist es nicht, weil die waren ja alle unter falschen Namen in den Kliniken eingecheckt und hatten alle Pseudonyme. Ja, okay, das macht es schon nochmal schwerer. Aber dann fällt ja auch auf, okay, diese Kliniken, die da erwähnt wurden, warum findet sie die denn nicht mehr?
Mhm.
Und je länger sie sucht und je weniger sie findet, desto mehr fällt ihr auf, sie glaubt nicht, dass sie das nicht findet, weil es so gut anonymisiert ist, sondern weil es das nicht gibt. Was sie findet, sind Dokumente von Rosenhan selbst, wo er sich wirklich eingewiesen hat. Sie findet auch die zwei weiteren Teilnehmer, Harry Lando, den wir gehört haben, und diesen Bill Underwood. Aber wo sind die fünf weiteren? Die sind nicht da.
Krass.
Nachdem sie Harry Lando findet, spricht sie also mit ihm und hört sich mal seine Version der Geschichte an und hört eben, ach so, ihm ging es also gut. Ja, okay. Gibt es da einen Zusammenhang?
Mhm.
Es ist also ihre Vermutung von Carolyn. Könnte es sein, dass Harry Landos Erfahrungen nicht in Rosenhams Bericht sind, weil er eben ein schlechtes Bild zeichnen wollte? Und könnte es sein, dass es diese sechs weiteren Personen, die anscheinend sich eingewiesen haben, laut Rosenhan, gar nicht gibt, weil die hat er erfunden, damit er einfach sein Bild von einer Psychiatrie zeichnen konnte? Ja. Heißt also...
Das ist so geil.
Diese Journalistin findet 2019, erinnere nochmal, 1969 war Harry Lando in der Klinik. 72 ist die Studie erschienen. 2019 findet eine Wissenschaftsjournalistin raus, das Rosenhan-Experiment bestand aus nur 3 Männern, die sich in 3 unterschiedliche Krankenhäuser haben einweisen lassen. Rosenhan selber, Bill Underwood und Harry Lando. Das lässt sich alles gut belegen. Einer davon hatte aber eine gute Zeit. Was Rosenhan selber erlebt hat, we won't know. Er hat halt aufgeschrieben, dass es ganz schlimm zuging. Kann sein, kann aber auch nicht sein.
Ob der Picasso da wirklich war, who knows?
Who knows, genau. Rosenhan selber erlebt das aber alles nicht mehr. Er stirbt nämlich 2012. Das heißt, er nimmt dieses Geheimnis mit ins Grab und natürlich auch ja so den Glauben, dass er immer noch weiter als Star der Psychologie gehandelt wird. Ja, bis heute gilt dieses Rosenhan-Experiment als eines der größten Wissenschaftsscams in den letzten 100 Jahren. Es ist natürlich einfach ein Riesenbetrug. Er selber ist aber halt davongekommen. Am Ende hat dieses Experiment aber seine Karriere schon überschattet. Also es ist so, du schreibst deinen größten Hit und danach fragt nie wieder jemand nach deinem zweiten oder dritten Album. So ungefähr war es für ihn. Also der wurde schon auch immer nur als der Typ gehandelt, der halt mal in der Psychiatrie war. So. Aber wir können festhalten, dass er gefälscht hat und auch das Buch, was er unter anderem Robert Spitzer, der ja mal nachgefragt hatte, dass er ihm versprochen hatte, dieses Buch hat er nie geschrieben. Welchen Effekt hatte das Ganze jetzt auf die Psychologie, auf die Psychiatrie auch? Es hat einen positiven Effekt, wir haben es ja schon gesagt, ne? Also es wurde auf jeden Fall mal, ist ja egal warum, aber es wurde auf jeden Fall mal überprüft, okay, sind die Diagnosemethoden, die wir haben, sind die irgendwie gut oder nicht? Aber negativ ist natürlich, das öffentliche Misstrauen in die Arbeit in Psychiatrien ist weiterhin, ne? Ist wahrscheinlich noch größer geworden, es sind ganze Kliniken abgerissen worden. Und deswegen haben wir auch bis heute eine wirklich kritische Situation in den USA für Leute, die psychisch krank sind. Also 50% der Kranken in den USA anscheinend können nicht richtig versorgt werden, noch heute. Das ist ja leider auch was, was wirklich in den USA zum Teil Straßenbilder prägt. Ne? Kranke liegen, sind obdachlos, sind sich selbst ausgeliefert, ihrer Krankheit.
Das ist dann auch leider sowas, was dann die Aufgabe, die dann auch die Polizei dann auch übernimmt, die nicht dafür ausgebildet sind. Das ist ja furchtbar.
Was dann auch ist, dass nämlich die Leute ins Gefängnis kommen. Für was?
Ja.
Dafür, dass du krank bist.
Ja.
Also das ist das, wo die Leute am Ende ganz häufig landen, leider in den USA. Sie werden im Grunde aus der Gesellschaft rausgestrichen und haben ganz wenige nur oder 50% haben die Chance, von ihrer Krankheit geheilt zu werden. Und das ist auch, weil eben Behandlungsmöglichkeiten gestrichen wurden, weil Kliniken abgerissen wurden, weil es keinen Platz gibt. Und ja, Menschen zum Teil in Notaufnahmen abgelehnt werden, wenn sie nicht eine Wunde haben oder irgendeine Krankheit, die ganz offensichtlich zu erkennen ist. Welche Schuld jetzt Rosenhan daran hatte, kann man natürlich nicht ganz sagen, aber jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, ganz unschuldig ist er daran nicht.
Einfach 5 Leute zu erfinden, ist schon echt hart. Das ist schon echt hart.
Ja, da musst du, das ist
also,
schon
da musst du...
Balls. Ey, und das ist ja wieder, ich meine, das haben wir so oft, aber so, wie kannst du mit dieser Lüge leben?
Das ist so krass.
Wie geht der abends ins Bett und wacht dann morgens auf, okay, haben sie es mich heute gecatcht? Haben sie mich heute gecatcht? So würde ich ja. Ich würde das ja einfach von der Persönlichkeit nicht aushalten.
Nee.
Ich wäre nach 2 Tagen mit erhobenen Händen rausgegangen. Ja, das war eine Lüge. Also auch schon beim Schreiben, du schreibst so ein Paper, keine Ahnung.
Ja, unter die Britta, die war da.
Ja, wie heißt das Hospital? Krankenhaus.
Das
Michigan.
War ein, ja, genau. Ja.
Lü. Am See.
War also, schön da.
Da mache ich noch ein kleines Bild. Ist genau, ist wie der Typ, der hatten wir auch in der Folge hier von Darwin
gefällt. Dino-Knochen. Die Menschenknochen.
Die Menschenknochen?
Ja.
Das stimmt, der ist auch so. Ich dachte an den Typen, der erfunden hat, dass er Taiwanese ist. Der auch so dann so ein Guide über seine vermeintliche Heimat geschrieben hat. Ja, so wohnen wir hier. Also keine Ahnung, vielleicht
so, wie der Bruder dich verarscht.
Genau, wie mein Bruder. Also vielleicht bewundere ich die Leute auch nur um ihre grenzenlose Kreativität. Vielleicht ist es das. Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Christian Alt und Anna Bühler. Recherche Dennis Kogel. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Joey Fleischauer. Zum Team gehören außerdem Shai Kathetik, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt, das ist absurd, doch.